Digitalisierung, die Zukunft der Landwirtschaft und die Rettung von kleinen Rehkitzen. Das klingt erstmal wie ein bunter Themenmix, ist es auch. Aber genau darum und um noch viel mehr geht's in der heutigen 18. Folge von
Neues aus dem Digital. Der Podcast vom Landkreis Nordheim.
In den vergangenen Folgen haben wir viel über die Digitalisierung der Verwaltung gesprochen, aber es gibt auch noch viele andere Sachen, die bei uns in der Region immer digitaler werden, zum Beispiel die Landwirtschaft. Und darüber spreche ich heute mit Dr. Peter Oswald von der Südniedersachsen-Stiftung. Herzlich willkommen, Peter.
Hallo, schön da zu sein.
Moin. Ich glaube, es ergibt Sinn, wenn du dich und die Südniedersachsen-Stiftung zum Einstieg mal kurz vorstellst. Was macht die Südniedersachsen-Stiftung und was machst du da genau?
Da fange ich erstmal mit mir an, Peter Oswald. Ich bin halt von Haus aus Chemiker und arbeite inzwischen halt für die Südniedersachsen-Stiftung. Ich habe lange Zeit vorher auch hier für den Landkreis mitgearbeitet, als ich Technologie- und Innovationsberater war im Rahmen des SNIC. Und da ging es halt immer darum, wie können Innovationen auf die Straße umgesetzt werden? Wie kann man kleine und mittlere Unternehmen dabei unterstützen? Mit wem können die im Zweifelsfall zusammenarbeiten und da eben eine Vernetzung vorangebracht? Und das ist eigentlich auch so immer die Aufgabe, die sich die Stiftung gegeben hat, eine Vernetzung herzubringen in den verschiedenen Bereichen. Und die Stiftung macht das halt nicht nur bei Wirtschaft und Wissenschaft, wie ich das im SNIC gemacht habe, sondern eben auch darüber hinaus mit der Politik, Verwaltung und eben auch im Bereich Bildung. Da gibt es verschiedene Projekte, IT macht Schule zum Beispiel oder Verhinderung von Schulabstinenz. Das sind wir bei der Bildungsregion angesiedelt, aber auch zum Beispiel so regionale Fördersachen, wie zum Beispiel die Zukunftsregion, wird von der Stiftung aus gemanagt. Dann haben wir eben den Bereich neue Technologien und Innovationsmanagement. Da ist eben nicht nur der SNIC mit angesiedelt, sondern eben auch das Projekt 5G Nordnet, über das wir heute reden, was ich zum einen leite. Und das andere, was ich auch noch leite, ist die Wasserstoffallianz Südniedersachsen. Und da geht es halt um das Thema Wasserstoff. Und solche überregionalen Themen wollen wir halt bei der Stiftung, da haben wir bei der Stiftung angesiedelt. Einfach aus dem Grund, weil da macht es jetzt nicht Sinn, dass eine Kommune allein in dem Thema unterwegs ist, sondern das sind natürlich eher Themen, die man dann gebietsübergreifend, also mehrere Kommunen, da zusammenarbeiten können und dann eben dann auch den entsprechenden Spezialisten einstellen kann. Ja, und das habe ich halt bekommen und das ist so ungefähr das, was die Stiftung macht.
Okay, super, danke schon mal. Du hast es gerade schon angesprochen, das Projekt 5G Nordnet, darüber wollen wir heute sprechen. Das ist ein Projekt, was die Südniedersachsen-Stiftung unter anderem auch mit dem Landkreis Nordheim, aber noch vielen weiteren Projektträgern betreut. Und worum geht es denn da genau? Was ist das Ziel von 5G Nordnet und wer ist daran so beteiligt?
Ja, also das Ziel von 5G Nordnet ist halt zu sehen, wie die Landwirtschaft der Zukunft aussehen kann. Also wir reden ja bei vielen, vielen Branchen darüber, dass diese Branchen inzwischen smart werden. Über den Begriff smart können wir gleich nochmal genauer reden. Und die Daten, die halt auf den Feldern oder sonst irgendwo gesammelt werden, müssen halt irgendwo ausgewertet werden und dann entsprechend auch bearbeitet werden. Und dieser Datentransport ist halt nicht ganz trivial, vor allem wenn es sich um größere Datenmengen handelt. Und wir versuchen eben, diesen Datentransfer über 5G abzuwickeln. Und damit wir entsprechend den Vorteil haben, dass wir eine große Datenmenge hin und her schieben können, dass wir eine geringe Latenz haben und dann eben auch schnell die Ergebnisse wieder aufs Feld zurückschicken können, damit der Landwirt oder der Nutzer wie auch immer mit den Daten umgehen kann und diese als Entscheidungshilfen zum Beispiel nehmen kann. Das ist mal so ein ganz grober Überblick. Wer jetzt entsprechend mit dabei beteiligt ist, ist, wir sind im Landkreis Nordheim und wenn man da irgendwas mit Landwirtschaft macht, dann wäre es immer ziemlich doof, die Züchtung aus dem Blick zu lassen. Deswegen haben wir KWS mit eingebunden als Projektpartner, die sich halt um den Bereich der Züchtung intensiv beschäftigen. Und die haben zum Beispiel Drohnen, die über die Felder, über Züchtungsfelder fliegen und dann eine Einzelpflanzenerkennung machen, um dann zu bewerten, wie gut die Züchtung entsprechend läuft. Und da haben wir eben die größten Datenmengen. Die Latenz ist jetzt nicht so wichtig, dass man es wirklich in Sekunden genau übertragen haben will, aber das ist schon von Vorteil, dass man das relativ schnell bekommt. Das nächste ist, dass wir natürlich dann diese ganzen Daten müssen hinterhergeschoben werden. Das heißt, wir brauchen irgendeine Art von Cloud-Infrastruktur. Und da haben wir eben das Startup Agvolution mit dabei, die denn diese Cloud-Infrastruktur entwickeln oder darstellen, weil die eben Sensoren entwickeln, die auf dem Feld installiert werden können und diese Daten eben dann auch daraus dann Modelle erstellt werden können, die das dann ermöglichen, da auch Simulationen auf dem Feld quasi durchzuführen. So, und diese Cloud nimmt dann eben die Daten, die wie auch immer auf dem Feld aufgenommen werden, und verarbeitet diese. Dass die Daten hin und her geschickt werden, das ist der nächste große Teil, das ist das Projekt in Infrastruktur. Und da müssen natürlich diese 5G-Masten aufgestellt werden und die Daten entsprechend vorgefertigt werden, damit die hin und her geschoben werden. Da sind wir ganz froh, dass wir Vodafone als Partner gewinnen konnten, die eben das Netz jetzt hier in rund um Einbeck schon etwas früher ausgebaut haben mit 5G, als das sonst der Fall gewesen wäre. Hängt halt einfach damit zusammen, dass sie an dem Projekt teilnehmen und damit wir eben schon die ein oder anderen Flächen im Landkreis haben, die 5G haben. Andere Landkreise würden sich darüber freuen, wenn sie erstmal 3G auf ihren Feldern hätten. Wir sind da eben schon einen Schritt weiter. So, und der nächste Punkt, den wir noch mit dabei haben, ist dann die Uni Göttingen, die Abteilung Agrartechnik, die halt sich entsprechend entwickelt und guckt, was da an Technologien auf dem Feld auch möglich ist. Die zum Beispiel eine Scout-Drohne aufbauen, die dann Daten eben auch auf dem Feld aufnehmen kann, die weitergeben kann. Daraus können dann eben Applikationskarten in der Cloud gemacht werden. Und da eben den wissenschaftlichen Teil auch von dem Projekt übernehmen. Nun soll das Ganze natürlich auch anwendungsbezogen sein. Deswegen haben wir auch einen Landwirt mit dabei integriert in das Projekt. Das ist die Agrarbetriebsgemeinschaft Leine-Solling. Christoph von Breitenbuch ist dort der Geschäftsführer, der sich eben mit seinen Feldern dort integriert hat und eben da auch die Felder als Versuchsfelder nutzen können. Und der natürlich auch ein sehr wichtiges Feedback angibt, ist das vom Praktiker entsprechend auch wirklich sinnvoll. Wen habe ich jetzt vergessen? Genau, und die Stiftung ist dann bei diesem Projekt Konsortialführer und eben auch Koordinator von dem Projekt. Das heißt, sie machen im Endeffekt das Controlling und sind auch so ein bisschen der Ansprechpartner nach außen. Das heißt, wenn irgendjemand sich mit dem Projekt auseinandersetzen will und da noch nicht genau weiß, wer jetzt der richtige Ansprechpartner ist, dann bin ich immer quasi das Einfallstor und gucke dann, mit wem man darüber reden kann.
Du hast gerade darüber gesprochen, dass wir über das Wort Smart noch reden werden. Da ist ein Schlagwort Smart Farming. Das hat man vielleicht schon mal gehört. Und was das genau beschreibt, kann man sich aber jetzt nicht unbedingt sofort erschließen, wenn man es hört. Wie würdest du denn Smart Farming beschreiben? Was ist das?
Ich würde erstmal mit dem Begriff Smart anfangen. Smart ist ja, also wir haben ein Smartphone, was unheimlich viele Daten aufnimmt und damit uns irgendwelche Hinweise gibt. Zum Beispiel weiß mein Smartphone, dass ich um 9 Uhr heute einen Termin hier im Landkreis habe und mein Smartphone weiß auch, wo ich gerade bin. Das heißt, es sagt mir im Zweifelsfall, hey Peter, du solltest dich mal ins Auto setzen und mal hier hinkommen, damit du halbwegs pünktlich bist. Das heißt, im Endeffekt, es hat zwei Daten bekommen, die es zusammengefügt hat. Und das ist im Endeffekt eine smarte Sache. Ist jetzt in dem Beispiel sehr, sehr trivial. Auf dem Feld wird es dann etwas komplexer, weil ich dann zum Beispiel überlegen muss, okay, muss ich jetzt mein Feld heute bewässern oder nicht? Stellt sich zum Beispiel der Landwirt die Frage. Und dafür muss er halt wissen, wie viel Feuchtigkeit ist bei mir im Boden drin. Muss ich überhaupt bewässern? B, wie geht es den Pflanzen? Und vielleicht auch so ein bisschen, wie sieht das Wetter aus? Weil wenn ich jetzt heute bewässer und morgen regnet es oder eine Stunde später regnet es schon, noch schlimmer, dann könnte ich mir die Arbeit entsprechend sparen. Und diese Daten sind ja im Endeffekt alle vorhanden, müssen halt zusammengeknüpft werden und dann dem Landwirt eben eine Handlungsempfehlung geben. Und das ist erstmal nur dieses Bereich Bewässerung. Genauso kann man sich natürlich dann in den Bereichen vorstellen, wenn es darum geht, Schädlingsschutz zu betreiben. Wenn es darum geht, die Logistik sich überhaupt zu überlegen. Ne? Also die Erntemaschine, die über das Feld fährt, gibt ja nicht alles direkt beim Hof ab, sondern dann wird das entsprechend immer wieder regelmäßig abtransportiert. Die müssen natürlich auch miteinander arbeiten. Die Daten sind alle vorhanden, müssen nur verknüpft werden. Das ist dann der Bereich Erntelogistik. Ich muss relativ viel dokumentieren, auch in der Landwirtschaft. Wenn diese Daten alle schon aufgenommen werden, ob das händisch ist, über ein Protokoll oder sonst irgendwie was, sei mal dahingestellt, kann ich die auch zusammenfügen und dann eine komplette Dokumentation von dem, was ich sowieso machen muss, wenn die dann entsprechend zusammengeführt wird. Das alles so gibt mal so einen Einblick, was über Smart Farming möglich ist. Und genau das ist ja im Endeffekt das, was wir ausprobieren wollen. Die Technologien mehr oder weniger stehen zur Verfügung, die Verknüpfung teilweise auch. Und jetzt muss man einfach gucken, welchen Vorteil bringt halt 5G mit rein, dass wir eben diese höhere Datenrate hinbekommen. Und das ist Ziel unseres Projektes, dass wir das genauer sehen können.
Also kann man so ein bisschen zusammengefasst sagen, Smart Farming hilft den Landwirtinnen und Landwirten mit intelligenter Datenerhebung so ihre Arbeit zu optimieren, die sie bisher so machen?
Genau. Und es ist im Endeffekt genauso wie bei anderen Branchen. Also ich meine, wenn ich mir die Industriebranche angucke, die haben natürlich in ihren Werkshallen auch überall Sensoren hingesetzt, die dann entsprechend Daten sammeln, die zusammenführen und dann Handlungsempfehlungen geben, beziehungsweise was auch immer mit den Daten gemacht wird. Und das einfach jetzt zu übertragen auf eine andere Branche, auf die Landwirtschaftsbranche, ist natürlich jetzt, durchaus naheliegend, weil Fachkräftemängel haben wir überall. Und den kann man natürlich dann entsprechend dadurch ein Stück weit bekämpfen.
Okay, und was sind noch so die Vorteile und wer profitiert davon, so im Vergleich zu dem, wie es bisher so gelaufen ist in der Landwirtschaft?
Ich habe ja vorher den Bereich des Pflanzenschutzmittels angesprochen. Und gehe ich vermutlich den Landwirten zu nahe, dass sie mit dem Gießkannenprinzip die Felder gedüngt bzw. Schädlingsbekämpfungsmittel aufgebracht haben. Aber wenn ich entsprechend genau weiß, wie es meiner einzelnen Pflanze geht oder wo ich entsprechend sehe, wo ein Unkrautnest ist, dann kann ich dieses gezielt bekämpfen und muss nicht gleich mein komplettes Feld damit das ausbringen. Und damit profitiert halt die Umwelt davon. Das heißt, es kommt weniger Gifte ins Grundwasser. Was ich auch eventuell machen kann, ist, ich kann eine mechanische Unkrautbekämpfung geben. Das heißt, dass ein Trecker über das Feld fährt und dann mechanisch die Unkräuter bekämpft werden, womit überhaupt keine Schadstoffe mehr in den Boden reinkommen und damit auch ins Grundwasser kommen. Ökonomisch ist es natürlich auch von Vorteil, wenn ich weniger Dünger und weniger Pflanzenschutzmittel aufbringen muss, spare ich halt Geld. Das ist einmal, die Marge vom Landwirt wird sich erhöhen und ich kann natürlich auch zu günstigeren Preisen im Endeffekt das Ganze anbieten. Wenn ich weniger über das Feld drüber fahre, nimmt die Bodenverdichtung ab. Und damit haben wir auch weniger Überschwemmungen, also ganz weit vorausgedacht. Ne? Aber das ist natürlich auch immer so eine Sache, wie weit ist der Boden verdichtet? Und da machen sich halt die Landwirte inzwischen ja auch immer große Gedanken darüber. Wir haben eine Nachverfolgbarkeit von den Produkten. Das heißt, wenn ich dann nachher zeigen kann, diese Pflanze wurde unter folgenden Bedingungen gemacht, es wurde so und so viel Düngemittel eingesetzt und sowas alles, dann weiß ich auch im Endeffekt, wie viel die Zucchini, die ich nachher kaufe im Markt oder das Brot, was ich kaufe, wie viel da entsprechend reingelaufen ist. Das heißt, ich habe die komplette Wertschöpfungskette überwacht und kann dieses entsprechend auch nehmen. Einfache Dokumentation hatte ich schon entsprechend mit aufgegeben, weil das natürlich auch nochmal für den Landwirt, der ist ja nicht Landwirt geworden, weil er gerne einen Bürojob macht, aber er muss ja entsprechend auch viel dokumentieren. Und es wird ja auch immer wieder darüber geredet, wie viel Dokumentationsaufwand die Landwirte inzwischen haben, weil eben so strenge Auflagen sind, weil es eben große Umwelteinflüsse gibt. Und das kann hier ein Stück weit eben auch automatisiert werden.
Okay, es hat also nochmal deutlich mehr Vorteile, als man so im ersten Moment überhaupt sieht, wenn man dran denkt, was das alles mit sich bringt. Also es ist zum Beispiel auch nachhaltiger, sorgt für mehr Transparenz, hat auch monetäre Vorteile für die Landwirtinnen und Landwirte, Bürokratieabbau, also sehr spannend. Und ein Punkt, den ich noch aus unserem Meeting im Hinterkopf habe, den ich ganz spannend fand, war zum Beispiel sowas wie, wenn zum Beispiel Rehe oder Rehkitze im Feld sind, dass man da über Wärmebildkameras dafür sorgen kann, dass sie nicht unter einen Mähdrescher zum Beispiel gelangen.
Genau, so die Kitzrettung wird ja heute schon durchgeführt. Nicht bei jedem Ernte, da bin ich jetzt aber auch nicht so sehr im Thema drin, dass ich das wirklich sagen könnte. Aber ich weiß, dass es halt schon viele Ansätze gibt, einfach mit einer Drohne, bevor ich ein Feld abmähe, drüber fliege und einfach zu gucken, ob da ein Kitz drin liegt. Weil die Kitze werden halt von ihren Eltern im Zweifelsfall dort alleine gelassen, damit in der Regel ist ja der Fressfeind da und wenn dann die große Mutter vorne wegrennt, dann ist die spannender als das kleine Kitz. Das heißt, das Kitz ist darauf getrimmt, dass es ruhig im Feld sitzen bleibt. Und das gleiche Problem haben wir, wenn dann der große Mähdrescher kommt. Ne? Die Mutter nimmt Reis aus, sagt, ich lenke ab, damit sie mir hinterher rennen, dass mein Kitz in Ruhe ist. Und aber wenn der Mähdrescher, der mäht halt das systematisch das Feld ab, dem ist egal, ob ein Reh rumspringt. So, und die Idee halt da mit einer Wärmebildkamera drüber zu fliegen, die gibt es halt schon seit längerem und wird halt teilweise gemacht, teilweise nicht gemacht, hat aber eben den positiven Effekt, dass du eben dann nicht irgendwann über das Kitz drüber fährst mit deinem Mäher. Und dafür haben wir halt auch wieder eine hohe Datenmenge. Und da ist auch so ein Stück weit die Frage, ob da die Latenz eine Rolle spielt. Weil ich dann natürlich direkt, bevor die Mähmaschine drüber fährt, kann ich mit der Wärmebildkamera drüber fliegen und kriege diese Daten direkt in den Mähdrescher mit reingefunkt und sehe halt, ob da vorne ein Kitz ist oder eben nicht. Und dann kann ich das noch schnell auf die Seite bringen und kann weitermähen oder das irgendwie anders retten. Und das ist natürlich ein Effekt, der auch nochmal für die Umwelt dann eine Relevanz mit sich bringt.
Total. Das war noch so ein Punkt, der mir noch im Kopf war aus unseren Meetings, den ich total spannend und super fand. Welche Meilensteine wurden denn in dem 5G-Nordnet-Projekt bisher so erreicht?
Also das fängt damit an, dass wir es erstmal sogar relativ früh am Projektbeginn hatten, dass wir die ersten Felder hatten, die halt eine 5G-Abdeckung haben. Das habe ich ja vorher schon erwähnt. Und das ist halt wirklich, da gucken andere 5G-Projekte auf uns mit so ein bisschen Neid an, weil viele haben sich für ein Campusnetz entschieden. Wir haben halt ein öffentliches Netz, das wir über Vodafone nutzen dürfen.
Ganz kurz, was genau heißt Campusnetz?
Oh, Campusnetz ist ein 5G-Netz, was nicht von ein öffentliches Netz ist, wie das vom Telefonnetz ist, sondern das ist ein Netz, was sich ein Campus selber aufgebaut hat. Das heißt, ich kann da, komme damit auch übers ins Internet rein. Ich kann aber nicht mit jeder SIM-Karte da rein, sondern ich kann dann nur mit SIM-Karten, die halt von der Campus oder von dem Campus wieder entsprechend gestellt wurden. Unser Schwesternetz, zum Beispiel das 5G HealthNet, das nutzt so ein Campusnetz für die UMG. Soll es demnächst dann irgendwann aufgebaut werden, dass die entsprechend das haben, aber es sind halt entsprechende zusätzliche Kosten und als noch eine entsprechende Dauer, weil bis das mal aufgebaut ist und der Auftrag vergeben ist, ist das schon sehr viel komplizierter. Da haben wir es insofern leichter. Und der nächste wichtige Meilenstein war für uns, war, dass die Pheno-Drohne geflogen ist. Die Pheno-Drohne ist ja die für die Züchtung eingesetzte Drohne von KWS. Und dass die relativ früh schon ein 5G-Modem hatte, mit dem sie ihre Daten schicken kann. Das war ein sehr wichtiger Meilenstein, den wir Mitte letzten Jahres schon hinbekommen haben. Wie sich leider dann herausgestellt hat, ist, dass die Dateien aber noch nicht fertig sind, bis die Drohne landet. Das heißt, im Endeffekt bringt es gar nicht, dass das Modem mit sich rumfliegt. Insofern haben wir jetzt einen Alternativplan gemacht, dass wir eine Datengarage entwickelt haben. Das heißt, in dem Moment, wo die Drohne landet, überträgt sie ihre Daten auf eine Datengarage und die schickt das dann per 5G an die Züchter, dass die sofort eigentlich nach der Landung dann die Daten haben und sich das Ergebnis anschauen können.
Ist so eine Datengarage ein physisches Element oder ist das eine Cloud zum Beispiel?
Nee, die Datengarage ist im Endeffekt ein Landeplatz für die Drohne, wo dann einfach ein Kabel reingesteckt wird und dann die Datenübertragung erstmal per Kabel funktioniert und ab der Datengarage geht es dann mit dem Modem auf den Server. Dann die Ausrüstung der Erntemaschinen. Wir haben natürlich viele Landmaschinen, die auf dem Feld eingesetzt werden. Die haben jetzt inzwischen eine Anbindung ans 5G. Das heißt, die können ihre Daten, die sie einsammeln, schon per 5G schicken, können damit auch untereinander ein Stück weit kommunizieren. Momentan noch alles über die Cloud. Das war auch nochmal ein wichtiger Meilenstein. Und ich habe ja vorher davon gesprochen, dass wir aus den Daten, die auf dem Feld aufgenommen werden, dem Landwirt Handlungsempfehlungen geben, wie er das Feld weiter bewirten soll oder könnte. Das sind sogenannte Applikationskarten. Und diese Applikationskarten können wir inzwischen automatisiert erstellen. Das heißt, wir nehmen Bilder, die eine Drohne meinetwegen genommen hat, von einem Feld und zusammen mit den Daten, die wir auf dem Mikroklima gesammelt haben, können dann eben diese Applikationskarten direkt automatisch erstellt werden.
Also es wurde schon einiges erreicht im Projekt und es liegt bestimmt aber auch noch ein bisschen was vor uns. Was ist denn das so?
Naja, also du hast ja vorher das Thema mit der Kidsrettung angesprochen. Dafür wollen wir die Scout-Drohne einsetzen. Die ist jetzt noch nicht an dem Punkt, dass sie konstant ihre Daten überträgt. Das werden wir aber in naher Zukunft schaffen. Sie fliegt schon, das mit den Daten übertragen, da sind wir noch ein bisschen am Basteln. Aber das ist der Teil, der noch läuft. Dann wollen wir auch den Landwirt oder den Landwirt unterstützen bei der Reparatur, wenn während der Ernte oder irgendwann auf dem Feld ein technischer Defekt da ist, dann soll der Landwirt unterstützt werden vom Servicetechniker, indem er per Skype mehr oder weniger angebunden wird. Das heißt, ich kann dann über Augmented Reality dem Fahrer auf dem Feld Anweisungen geben, wie er vielleicht die eine oder andere Reparatur durchführen kann oder wo er genau sagen kann, das und das Teil ist defekt, kommen mit dem richtigen Teil rüber hier aufs Feld, dass wir das einbauen können. Die Testläufe dazu werden wir demnächst machen. Wir werden da erstmal noch eine Umfrage machen, wo die dringendsten Fälle analysiert werden und das dann entsprechend im Winter erarbeitet wird, wo wir dann etwas mehr Zeit haben, weil weniger auf dem Feld gearbeitet wird. Und dann ist eben die wichtige Sache, dass wir den Vergleich machen wollen, Smart Farming auf der einen Seite und Smart Farming mit 5G auf der anderen Seite. Und das werden wir im nächsten Jahr angehen, dass wir da wirklich gucken, dass wir da Daten sammeln können und dann eben auch aufzeigen können, welchen Vorteil 5G mitbringt für die Landwirtschaftsbranche.
Wie lange läuft das Projekt 5G Nordnet denn noch?
Bis Ende nächsten Jahres, also das ging vom 01.01.2022 ging es los und wir hatten dann eben 3 Jahre, sprich am 31.12.2024 werden wir dann mit dem Projekt fertig sein. Dann wird vermutlich noch Abschlussbericht und sowas alles geschrieben, aber das ist dann alles, Abwicklung von dem Projekt.
Nun ist es ja so, dass das Projekt dafür gesorgt hat, dass diese 5G-Infrastruktur jetzt hier in der Region ist. Eine, die es jetzt nicht überall gibt, wo andere wirklich auch sagen, oh, das ist wirklich eine große Chance. Wie ist denn der Ausblick für unsere Region nach diesem Projekt mit der vorhandenen Infrastruktur? Gibt es da schon Pläne?
Ja, ich sag mal so, KWS wird ja nicht aufhören zu forschen, jetzt von heute auf morgen, und nur weil das Projekt fertig ist, sondern wir werden ja immer wieder Anwendungen haben, wo wir das machen. Die Zusammenarbeit mit der Uni Göttingen ist sicherlich durch das Projekt nochmal intensiviert worden. Da kann ich mir sehr, sehr viel vorstellen. Es ist ja auch so, dass andere 5G-Projekte durchaus nicht nur die Landwirtschaft im Auge haben, sondern auch zum Beispiel die Forstwirtschaft. Und die halt sehr ähnliche Herausforderungen hat wie die Landwirtschaft. Und da kommen die auch teilweise zu sehr ähnlichen Ideen, wie sie das umsetzen können und wie sie das vorantreiben können. Und ich will heute einen Antrag oder eine Skizze einreichen, wo wir genau das machen wollen, wo wir im Endeffekt vergleichen wollen, wie hat die Forstwirtschaft, was hat die für Antworten gefunden auf die Frage, wie wir mit solchen Daten umgehen und eben wie die Landwirtschaft mit solchen Fragestellungen umgegangen ist und die im Endeffekt vergleichen. Vielleicht kann man aus der einen Branche was für die andere Branche lernen und umgekehrt. Vielleicht gibt es gemeinsame Ideen, die man da irgendwie weiterentwickeln kann, die dann beiden Branchen zugutekommen. Es gibt aber natürlich auch Unterschiede zwischen den beiden Branchen. Also die Abdeckung auf dem Feld hat den großen Vorteil, da stehen weniger Bäume rum, die dann irgendwie dazu führen, dass man da einen schlechteren Empfang hat. Und es ist in der Regel auch, ein Feld ist in der Regel flach. Das heißt, wir haben auch keine großen Berge drumherum und müssen dann nicht in irgendwelchen Tälern gucken, dass wir da eine Funkabdeckung haben. Das Problem haben wir natürlich in der Landwirtschaft. Und wie wir das halt zusammenkriegen oder da die Unterschiede aufzeichnen müssen, das ist dann im Endeffekt Teil des Projektes, was wir da planen oder da vorantreiben wollen. Wir wollen prinzipiell das Know-how hier in der Region, was wir jetzt auch uns im Bereich 5G angeeignet haben, durchaus nutzen, um da weiterzumachen. Aber das hängt dann immer davon ab, was für Ideen kommen. Und die, da haben wir sicherlich ein offenes Ohr. Wir haben jetzt hier die Infrastruktur und die wollen wir sicherlich dann auch dafür nutzen. Im Zweifelsfall auch für eine andere Branche. Aber das bin ich offen, was da demnächst auf meinem Schreibtisch landet.
Okay. Gibt es denn eigentlich auch die Möglichkeit, mit eigenen Ideen an die Südniedersachsen-Stiftung heranzutreten? Oder?
Das sind wir immer, eigentlich immer offen, was wir da was vorantreiben können. Es ist immer die Frage, wer das dann da macht, weil häufig sind ja solche Förderungen davon abhängig, dass man da eigene Ideen mitbringt und eigenes Kapital mitbringt. Es gibt aber auch zum Beispiel über die Zukunftsregionen lassen sich auch sehr viele Sachen fördern. Da ist halt die Förderquote relativ gering. Aber die Ideen, da sind wir immer offen, gucken, dass wir das mit anspielen sollen. Das ist auch so ein bisschen unsere Rolle, die wir uns sehen. Wir wollen eine Plattform sein, die eben Ideen aufnimmt und dann Projekte initiiert und das vorantreibt. Und damit eben in den verschiedenen Ebenen, in Bereichen, wie ich ja vorher schon erwähnt habe, eben Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung plus dem Bereich Bildung, da was vorantreiben will, da sind wir immer offen für und gucken, was da entsprechend daraus ergeben kann.
Okay, cool. Also es klingt, als ob in den nächsten Jahren noch einige spannende Projekte auf deinem Tisch landen werden.
Ich mache mir keine Sorgen darum, dass ich mich bei der Stiftung eines Tages langweilen werde.
Sehr gut. Dann ja, wünsche ich dir und uns irgendwie auch noch viel Erfolg mit 5G Nordnet.
Und Dankeschön.
Bin gespannt, ob wir uns vielleicht noch mit einem anderen Projekt mal wieder hier im Podcast hören.
Bin ich immer offen. Ich habe da einiges bei mir auf dem Schreibtisch liegen. Ich meine, in Nordheim wollen wir auch die ganze, was die Wasserstoffinfrastruktur angeht, Da wollen wir auch was vorantreiben. Stockt momentan ein bisschen, weil der Schreibtisch einfach zu voll ist.
Ja, das kenne ich. Aber dann schon mal vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du hier bist.
Gerne, gerne, immer wieder und bis demnächst.
Bis demnächst. Mach's gut, Peter. Ciao.
Das war mein Gespräch mit Dr. Peter Oswald von der Südniedersachsen-Stiftung. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht auch eine ganz neue Perspektive darauf gegeben, was hier in Sachen Digitalisierung so alles im Landkreis passiert. Fragen und Feedback könnt ihr wie immer schicken an digitalisierung@landkreis-nordheim.de. Und unsere neue Folge Nummer 19, die erscheint am 8. Dezember. Und da verlasse ich hier mal das warme, muckelige Studio und begebe mich nach draußen zu unserem ersten Digitalisierungs-Barcamp. Das wird nämlich stattfinden am 27. November um 18 Uhr im BBS-Forum in Einbeck. Falls ihr euch jetzt fragt, was ist ein Barcamp? Das ist ein offener Themenaustausch, wo sich Verwaltung, Politik, Bürgerinnen und Bürger und Expertinnen und Experten, so heißt es, treffen und über digitale Lösungen, die unsere Region, den Landkreis Nordheim, attraktiver gestalten, diskutieren, reden. Alle können ihre eigenen Themen mitbringen und ihre eigenen Meinungen da sagen. Und am Ende versuchen wir, so viele Projekte wie möglich anzustoßen, die unseren Landkreis digital noch besser aufstellen und die Region attraktiver machen. Denn unser Motto ist immer noch, die Zukunft ist ländlich. Falls ihr jetzt Interesse habt, da mitzumachen, dann könnt ihr euch gerne melden, auch unter digitalisierung@landkreis-nordheim.de. Nähere Infos dazu, die gibt's demnächst in der Presse auf unserer Homepage landkreis-nordheim.de und auf unseren Social-Media-Kanälen. Seid gespannt, wir würden uns sehr über eure Anmeldung freuen. Und bis dahin sage ich, habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.
Neues aus dem Digital. Der Podcast vom Landkreis Nordheim.